Gesegneten Donnerstagabend. Ein ganz herzliches Willkommen auch all denjenigen, die jetzt live zugeschaltet sind auf www.bibelstream.org oder auch diejenigen, die später diese Aufnahme dann anschauen werden. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Gottes Wort studieren können. Wenn ihr in euer Programmheft geschaut habt, dann steht für heute Abend der Titel Der alte und der neue Bund. Und wenn ihr heute in einem Seminar gewesen seid, dann wisst ihr, dass wir darüber schon gesprochen haben. Und deswegen werden wir dieses Thema heute Abend nicht machen. Wenn also jemand nicht im Seminar gewesen ist, wer von euch im Seminar? Okay, alle, die nicht gewesen sind, bitte schauen, wer die Hand gehoben hat. Und dann diese Person fragen, sie wird es gerne aus der Bibel erklären. Und falls da noch ein paar Erinnerungslücken bestehen, wenn wir morgen im Ende des, also im vierten Teil des Seminars noch einmal das vertiefen, noch mal ein paar Dinge wiederholen und erklären. Aber heute Abend möchte ich ein anderes Thema mit euch behandeln, das etwas nahe verwandt ist, aber doch einen ganz anderen Akzent noch auf das ganze Wochenthema legen wird. Aber bevor wir das machen, erlaubt mir noch einen einminütigen Werbeblock. Ihr habt auf eurem Platz diesen Flyer gesehen. Weltengeschichte. Eine ganz kurze Erklärung dazu. Im Herbst diesen Jahres werden wir in Stuttgart-Wangen wieder eine große 27-teilige Evangelisationsreihe durchführen. Und die wird live gestreamt werden, auf Joel Media natürlich und auf einer Extra-Seite, die wir dazu einrichten gerade, www.weltengeschichte.de. Vielleicht habt ihr schon manche Evangelisationen gesehen und denkt euch, naja, ist noch eine. Was ist jetzt so besonders daran? Wir haben in der Vorbereitung, in der Konzeption dieser Evangelisation versucht, einen ganz neuen Ansatz zu wählen. Ich habe schon öfter Evangelisationen gehalten und meistens sind die dogmatisch. Das heißt, wir haben einen Vortrag über den Sabbat, einen Vortrag über den Erlösungsplan, einen Vortrag über das Heiligtum, einen Vortrag über Daniel 2. Und diese Themen belegen wir dann mit biblischen Zitaten aus diversen biblischen Geschichten. So macht man das in der Regel nicht, ja? Das Problem ist nur, dass die meisten Leute heutzutage die biblischen Geschichten gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr einordnen können. Das heißt, wenn wir ihnen erzählen, dass schon zur Sintflut die reinen und unreinen Tiere es gegeben hat, dann sagen die, naja, keine Ahnung, war Noah jetzt vor Jesus oder danach? Das heißt, viele Menschen haben keine Idee mehr über die grundlegende Geschichte der Bibel. Und in dieser Vortragsreihe werden wir in 27 Themen die gesamte Storyline, sozusagen die gesamte Geschichte der Bibel von der Existenz Gottes über die Erschaffung der Engel und so weiter bis in unsere Zeit und bis zur Wiederkunft und weiter erzählen. Und zwar immer so, dass man nichts wissen muss, außer dem, was man gerade am Vorabend gehört hat. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit sein, Menschen, die die Bibel nicht kennen oder kennenlernen wollen, in einer kompakten Form durch die Bibel zu führen. Und all die verschiedenen Themen, die wir glauben, werden dann dort einzeln angesprochen sein. Wenn ihr also Menschen kennt, die das potenziell interessieren könnte, dann lade ich euch ein, gebt das weiter. Ja, erzählt ihnen davon, teilt das auf Facebook. Es gibt auch einen Trailer, den ihr dann verbreiten könnt. Je mehr Leute davon erfahren, desto besser. Wenn ihr Flyer haben wollt, wir verschicken keine, weil wir brauchen alle für unsere Stadt. Aber ihr könnt, wenn ihr wirklich Flyer verteilen wollt, auch was möglich ist, könnt ihr Druckdaten von uns bekommen, dann könnt ihr die in eurer eigenen Stückzahl drucken. Die Idee ist sozusagen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um die biblische Geschichte kennenzulernen. Es wird sehr spannend, auch für euch. Ihr werdet manche Dinge erfahren über die Chronologie der Geschichte, die ihr vielleicht so gar nicht gewusst habt. Und von daher also die Einladung, dort dabei zu sein, über den Livestream oder, falls ihr in der Nähe von Stuttgart seid, auch persönlich. Das war der Werbeblock. Jetzt kommen wir zum Thema. Das Thema, das wir studieren wollen, ist ein Thema, das mir wirklich eigentlich ziemlich als Bürde auf dem Herzen lag. Und ich habe bis zur letzten Minute nach einem Titel gesucht und mir ist kein Titel eingefallen. Jetzt in den letzten Minuten, bevor es losging, kam mir so eine Idee. Das ist jetzt also kein geschliffener Titel, aber damit ihr wenigstens einen Arbeitstitel habt. Der Titel dieser Predigt ist Die Braut, der man nicht traut. Wir werden ein Bibelstudium haben. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Und etwas zum Schreiben, wenn ihr nicht alles merken könnt. Schlagt mir eure Bibeln auf zu Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung Kapitel 19, letztes Buch der Bibel, viertletztes Kapitel, der Mottovers für diese Konferenz. Offenbarung 19 und wir lesen zunächst einmal Vers 7. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wer von euch war schon mal auf einer Hochzeit? Hochzeiten sind schöne Ereignisse, oder? Freut man sich auf Hochzeiten? Hochzeiten sind fantastisch. Und deswegen sagt die Bibel hier, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Das Thema von der Hochzeit des Lammes ist ein schönes Thema. Ein Thema, das uns jubeln lässt, fröhlich sein lässt. Wer von den Männern hier ist schon verheiratet oder verheiratet gewesen? Kann ich mal die Hände sehen? Ich möchte mit einer Frage an euch beginnen. Als ihr vor dem Traualtar stand, was war euch wichtiger? Die Braut oder das Brautkleid? Überlegt genau, was ihr sagt. In den meisten Fällen sind eure Frauen neben euch. Ihr sagt euch, was für eine komische Frage. Aber wir haben in dieser Woche fast ausschließlich über das Brautkleid gesprochen, oder? Das Hochzeitskleid des Lammes. Und es ist auch sehr wichtig, weil alle wissen, bei einer Hochzeit ist das Hochzeitskleid eines der Attraktionen, oder? Alle reden von dem Kleid der Braut. Aber stellt euch vor, ein Bräutigam wartet am Altar auf die Braut und es dauert und es dauert und es dauert und sie kommt nicht und sie kommt nicht und schließlich kommt der Wagen und er sieht den Brautvater aus dem Wagen steigen und gegen die ihm blendende Sonne sieht er nur das helle, leuchtende, weiße Brautkleid und freut sich gleich, seine Braut entgegenzunehmen. Doch oft, wenn sie näher kommen, sieht er, dass mit dieser Braut etwas komisch ist. Sie bewegt sich nicht so richtig. Und schließlich stellt er seinem Entsetzen fest, dass es sich nur um eine Schaufensterpuppe handelt. Ihr lacht. Wie würde sich der Bräutigam fühlen, wenn der Brautvater ihm sagt, schau mal, ich habe lange gewartet auf die Braut und sie wurde nicht fertig im Bad. Es hat viel länger gedauert, du hast ja selbst gemerkt, wie lange es gedauert hat. Du hast gewartet und gewartet und gewartet und schließlich habe ich die Geduld verloren und da du ja ohnehin am meisten am Brautkleid interessiert bist, habe ich einfach das Brautkleid dir gebracht. Ihr Lieben, könnte es sein, dass man so viel über das Brautkleid spricht, dass man irgendwann die Braut vergisst? Ein Brautkleid ohne Braut macht keinen Sinn und nur wenn die Braut da ist, dann entfaltet das Brautkleid seine echte Wirkung, oder? Und deswegen wollen wir uns heute in den kommenden Minuten drei simple Fragen stellen zu diesem Text. Wir haben hier gelesen in Vers 7, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Bevor in Vers 8 die feine Leinwand beschrieben wird, das Hochzeitskleid, ist das Erste, was wir erfahren in Vers 7, dass er die Frau heiratet. Erst kommt die Frau, dann die Beschreibung des Hochzeitskleides. Die drei simplen Fragen heute Abend sind die. Erstens, wer ist die Frau? Zweitens, wer ist die Frau genau? Und drittens, wer ist die Frau genau für mich? Erste Frage, wer ist die Frau? Zweite Frage, wer ist die Frau genau? Und dritte Frage, wer ist die Frau genau für mich? Fangen wir an, wer ist die Frau? Lass uns im Kontext schauen. Schon im nächsten Vers bekommen wir einen Hinweis. Dort heißt es nämlich, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit von wem? Von wem? Ihr seid immer noch etwas schläfrig. Von? Der Heiligen. In welcher grammatischen Form steht der Heiligen? Plural. Halten wir zunächst einmal fest, die Frau ist eine Menge an Personen, es ist nicht eine Einzelperson. Obwohl es sehr wichtig ist, dass in der Beziehung zu Jesus wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, sagt die Bibel, dass die Frau eine Mehrzahl darstellt. Es sind die Heiligen. Gehen wir zu 1. Korinther. Wir werden ein bisschen durch die Bibel gehen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. 1. Korinther, Kapitel 1. 1. Korinther, Kapitel 1. Und dort Vers 2. 1. Korinther 1 und dort Vers 2. Es ist ein Brief von Paulus, wie es hier heißt, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die mit den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Paulus beschreibt hier die Heiligen und wie nennt er sie? Wer sind die Heiligen hier? Schaut in den Vers, wer sind die Heiligen? Es ist die Gemeinde. Könnt ihr das sehen? Paulus sagt, dass die Heiligen die Gemeinde sind und er erklärt das dann später. Schaut mal mit mir in 2. Korinther, in 2. Korinther 11 und dort Vers 2. 2. Korinther 11 und dort Vers 2. Paulus sagt, denn ich eifere um euch. Zu wem spricht er? Zur Gemeinde der Korinther. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine was? Eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus ist sehr deutlich, die Frau ist die Gemeinde, die Heiligen. Und interessanterweise sagt Paulus hier etwas. Was ist seine Emotion, was ist seine Motivation in Bezug auf die Gemeinde? Was ist das Verb, das wir gelesen haben? Er eifert. Paulus eiferte für die Gemeinde. Und jetzt sehen, warum das so wichtig ist. Paulus sagte einiges über die Gemeinde und Christus. Schaut mal im Epheserbrief, in Epheser Kapitel 5, auch das ein bekanntes Wort, in Epheser Kapitel 5 und dort Vers 31. Paulus zitiert 1. Mose Kapitel 2 und sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf wen? Auf Christus und die Gemeinde. Also, wer ist Christus, der Mann oder die Frau? Der Mann. Also die Frau ist offensichtlich die Gemeinde. Lass uns mal ganz kurz überlegen, wenn die Erschaffung von Mann und Frau und die erste Ehe ein Symbol ist für Christus und die Gemeinde, was ist dann die Funktion der Gemeinde? Wozu wurde Eva geschaffen? Was war der Grund ihrer Existenz? Was sagt 1. Mose 2? Sie wurde geschaffen, um ihm zu helfen. Übrigens, machen wir hier an dieser Stelle einen 2-Minuten-Exkurs, okay? Wir halten den Gedanken, machen einen 2-Minuten-Exkurs in Eheberatung. Woraus ist Adam geschaffen worden? Aus Erde. Woraus ist Eva geschaffen worden? Aus der Rippe. Ist Gott die Erde ausgegangen? Oder kam er bei Adam noch nicht auf die Idee, eine Rippe zu nehmen? Warum ist Adam aus der Erde und Eva aus der Rippe geschaffen worden? Ich habe einen Architekten gefragt. Und er hat mir versichert, wenn man ein besonders gutes, schönes Haus bauen wird, dann nimmt man nicht irgendein Material, oder? Jeder Architekt wird euch sagen, wenn er ein Meisterwerk machen will, dann überlegt er sich ganz genau, aus welchem Material er das machen will, weil es geht nicht dann nur um Stabilität, um Zweckmäßigkeit, sondern das Material soll etwas ausdrücken, oder? Richtig? Wofür steht der Erdboden in 1. Mose 2? Wisst ihr das? Was sollte mit dem Erdboden gemacht werden? Gearbeitet werden, richtig? Der Erdboden sollte bearbeitet werden. Und obwohl es die Bibel nicht explizit sagt, wofür steht wohl die Rippe hier an der Seite? Nicht, es ist ja nicht von dem Kopf, nicht vom Fuß, sondern von der Seite. Seite impliziert ja, Nähe des Herzens. Wenn ich mich, steh mal auf mir, wenn ich mich neben jemanden stelle, was impliziert das? Verbundenheit, Nähe, Dankeschön, Beziehung. Adam bestand aus dem Erdboden, weil die männliche Identität erfüllt sich in Arbeit. Und Frauen bestehen aus einer Rippe, weil ihre tiefste Erfüllung finden sie in Beziehung. Ist es nicht wahr? Männer sind am glücklichsten, wenn sie etwas tun können und es erreicht haben. Frauen sind am glücklichsten, wenn sie neben jemandem sein können. Also was hatte jetzt Eva für eine Aufgabe? Sie sollte ihrem Mann helfen, arbeiten, weil das ist seine größte Freude. Was war die Aufgabe von Adam? Er sollte Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Der Mann liebt Arbeit, deswegen soll die Frau mit ihm arbeiten. Die Frau liebt Nähe, deswegen soll der Mann alle anderen Beziehungen hinten anstellen und er sich an sie hängen. Der Mann und die Frau sollen einander das tun, was der andere braucht. Klammer zu. Übrigens, der Paulus sagt dasselbe, wenn er sagt, dass die Männer die Frauen lieben sollen und die Frauen die Männer respektieren sollen. Was hat das zu bedeuten mit Christus in der Gemeinde? Wir brauchen von Gott Nähe, oder? Wir wünschen uns, dass Gott mit uns ist. Wir wünschen uns, dass er uns liebt. Wir wünschen uns, dass er in einer Beziehung mit uns ist, oder? Das wünscht sich Gott auch. Aber Jesus hat außerdem eine Arbeit zu tun, ein Werk zu tun, was uns manchmal als Menschen gar nicht so wichtig ist, oder? Aber er braucht uns als Mithelfer. Die Braut, die Frau Christi, ist dazu geschaffen, dass sie ihm helfen soll. Nun, vielleicht sagt jemand von euch, aber Moment mal, ich habe die Offenbarung gelesen, da ist mir aufgegangen, dass die Braut was ganz anderes ist. Schaut mal in Offenbarung 21. In Offenbarung 21 und dort Vers 9. Offenbarung 21, Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Also Paulus sagt, die Frau ist die Gemeinde. Johannes sagt in Offenbarung 21, nachdem er es gesehen hat, die Braut ist die Stadt Jerusalem. Wer von beiden hat recht? Ihr habt natürlich recht. Wenn Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, woraus bestand Jerusalem? Die Stadt Jerusalem, woraus bestand sie? Städte, also Häuser, Straßen, Straßenmauern, oder? Aber wenn er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, dann sprach er nicht zu den Häusern, oder? Er sprach nicht zu den Städten, nicht zu den Stadtmauern, er sprach zu den Menschen in der Stadt. Die Stadt Neu-Jerusalem macht erst wirklich als Stadt Sinn, wenn sie gefüllt ist mit der Gemeinde Gottes. Man kann Neu-Jerusalem von der Gemeinde nicht trennen. Deswegen sagt der Paulus übrigens in Galater 4, Vers 26, dass Neu-Jerusalem unsere Mutter ist. Schlag mit mir auf Offenbarung 12 und dort Vers 1 und 2. In Offenbarung 12 sehen wir die Geschichte der Gemeinde, die Geschichte der Frau. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen, und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Wir haben schon gesehen, die Frau ist die Gemeinde Gottes, die geschaffen worden ist, um ihm zu helfen. Jetzt, wenn ihr diesen beiden Versen lest, ab wann hatte Gott wohl eine Gemeinde? Ab wann ist der Beginn seiner Gemeinde? Wenn ihr die beiden Verse euch nochmal genau betrachtet hier. Begann die Gemeinde beim Kreuz? Begann die Gemeinde bei Pfingsten? Wann begann die Gemeinde? Offensichtlich lange bevor Jesus da war, oder? Die Frau war schon da, bevor Jesus auf Erden geboren worden ist. Wer ist denn diese Frau genau? Wie ist denn ihr Name? Hat jemand eine Idee, wie diese Frau heißt? Wäre schön zu wissen, wenn man zu einer Hochzeit geht, wer da heiratet, oder? Jesus heiratet wen? Die Frau. Die Gemeinde. Aber was ist ihr Name? Schaut mal auf die Attribute von dieser Frau. Was hat sie alles so hier als Attribute? Sie hat eine Sonne und einen Mond und 12 Sterne. Sonne, Mond und 12 Sterne. Woran erinnert euch das? Josef. Und wer wurde in der Geschichte bei Josef durch Sonne, Mond und 11 Sterne dargestellt? Wer wurde damit symbolisiert? Genau, Vater, Mutter und Kinder. Und wer war das? Das war die Familie Jakobs. Das war Israel. Nicht wahr? Denn diese 11 bzw. 12 Sterne, der 12. Stern war ja von Josef nicht gesehen, weil der 12. Stern war er selbst. Das war der Grundstock Israels. Es gibt nur eine Frau. Und diese Frau heißt Israel. Was heißt Israel? Übersetzt? Gotteskämpfer. Wir wissen, wer war der Erste, der Israel genannt wurde? Jakob. Warum wurde Jakob Israel genannt? Oh, ihr murmelt alle so vor euch hin. Warum wurde er Israel genannt? Er hat sich bekehrt. Er hat mit Gott gekämpft, aber eigentlich hat er mit seinem eigenen Ich gekämpft. Ein bekehrter Mensch wurde Israel genannt. Jakob wurde nicht durch Geburt zu Israel, sondern durch Wiedergeburt zu Israel. Schaut mal mit mir in Römer. Nee, bevor wir zu Römer gehen, schaut mit mir in 2. Mose. 2. Mose 19. Und vielleicht denkt euch, das ist doch alles ganz klar. Wartet's ab. 2. Mose 19. 2. Mose 19 und dort Vers 4, 5 und 6. Mose lässt das Volk Israel wissen, was Gottes Plan mit dieser Frau, mit dieser Gemeinde ist. Vers 4, ihr habt gesehen, sagt Gott, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was war Gottes Plan mit dem Volk? Wozu war das Volk Israel, die Gemeinde Gottes, die Braut Gottes, wozu war sie da? Sie sollte sein Eigentum sein, aber nicht einfach normales Eigentum. Gott sagt, alles gehört mir. Was war an Israel besonders? Sie sollten sein besonderes Eigentum sein. Habt ihr das gesehen? Er sagt, die ganze Erde gehört mir, die Ammoniter gehören mir und die Moabiter gehören mir und die Edomiter gehören mir und die Kananiter gehören mir und die Amalekiter gehören mir, aber ihr seid mein besonderes Eigentum. Ihr seid speziell. Besonders. Ja, was macht dann jetzt Israel so besonders? Was macht die Gemeinde Gottes besonderer als die anderen Menschen? Haben sie bessere Gene? Haben sie einen höheren Intellekt? Haben sie einen besseren Charakter? Haben sie einen besseren Charakter? Lest mal die Bibel. Das Volk Gottes hatte selten einen besseren Charakter als die um sie herum. Was war also das Besondere an der Gemeinde Gottes? Schaut mal im Römerbrief. In Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Und dort Vers 1 und 2. Paulus erklärt, was das Besondere an Israel war. Was hat nun der Jude für einen Vorzug und was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was war das Besondere an Israel? Was war das Besondere an der Gemeinde? Sie hatten die Wahrheit. Wozu? Um Gott zu helfen, oder? Gott hat ein Werk, er möchte die Welt informieren über seinen Charakter. Und er braucht Helfer, er braucht eine Helferin, er braucht seine Gemeinde, die das tut. Die Frau ist die Helferin Gottes. Die Frau ist besonders, weil sie das Wort Gottes hat. Schaut mit mir in Matthäus 21. Matthäus 21 und dort Vers 43. Es kam der Zeitpunkt, wo Gott die Organisationsform der Gemeinde ändern musste. In Matthäus 21, Vers 43 sagt er: Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Wenn es hier heißt, das Reich Gottes wird von euch genommen werden, was meint das? Bedeutet das, dass die Pharisäer bisher im Reich Gottes gelebt haben? Ja oder nein? Haben die im Reich Gottes gelebt? Wenn ihr jetzt nochmal die falsche Antwort gebt, dann predigt gleich eine Predigt über das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist die Beschreibung der Pharisäer. Nein, Jesus sagt, dass ihre Gerechtigkeit weit, weit, weit ab von dem war, was für den Himmel taugt, oder? Hier geht es nicht darum, dass die Pharisäer im Reich Gottes lebten, dass sie das Reich Gottes erfahren hatten. Was war das Besondere? Sie hatten die Botschaft vom Reich Gottes in ihrer Hand, oder? Sie hatten die Bibel in der Hand. Wenn Gott sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen werden, sagt er nicht, ihr lebt gerade im Reich Gottes, ihr seid bekehrt und jetzt wird das Reich Gottes aus euren Herzen gerissen werden. Er sagt einfach nur, weil ihr seit Jahrhunderten die Bibel in der Hand habt und niemandem sie weitergegeben habt, wird euch das Reich Gottes, die Botschaft, aus der Hand genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden. Jetzt lasst uns mal ganz scharf nachdenken. Wenn Israel besonders wurde durch die Botschaft und Gott selbst sagt, die Botschaft wird von euch genommen werden. Was ist die Schlussfolgerung für das ethnische Volk Israel? Es ist nicht mehr besonders. Klammer auf, das ist eine von zwei Fundamenten des Adventismus. Wenn William Miller sagt, dass er jahrelang studiert hat, gilt das nicht für jede Jahreszahl, die er berechnet hat. Es gilt nicht für jede prophetische Rechnung, die er gehabt hat. Es gilt für zwei Dinge. Die Wiederkunft vor dem Millennium und dass Israel keine heilsgeschichtliche Rolle in der Prophetie spielt. Das waren die beiden Fundamente der ersten Generalkonferenz. Klammer zu. Das Volk Israel hatte die Botschaft weggenommen bekommen. Wer bekam jetzt diese Botschaft? Wer bekam die Botschaft? Die Christen, oder? Schauen wir in 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Und dort Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Könnt ihr sehen, dass die Christen genau die Rolle einnehmen, die vorher Israel eingenommen hat. Könnt ihr sehen, dass sie dieselbe Botschaft haben, dass sie deswegen in der Bibel das geistliche Israel genannt werden. In der Offenbarung gibt es sowieso nur eine Frau. Im Grunde genommen ist es eine Gemeinde, die nur die Organisationsform ändert. Und übrigens, wer hat Israel gesagt, dem ethnischen Israel, dass sie nicht mehr das Volk Gottes sind? Kein Prophet, kein Rabbi und keiner, der lange genug im Dreck der Pharisäer gewühlt hat, sondern Gott selbst. Wenn Gott eine Gemeinde beruft, ist Gott der Einzige, der diesen Ruf zurücknehmen kann. Wehe dem, der behauptet, Gott hat seinen Ruf zurückgezogen, bevor nicht Gott selbst gesprochen hat. Gott selbst beruft seine Gemeinde. Wozu? Zum Dienst, wie wir gerade gesehen haben. Ein Zitat von Ellen White, und zwar aus Apostelgeschichte, Wirken der Apostel, Verzeihung, Seite 9. Die Gemeinde wurde organisiert für den Dienst. Und ihre Mission ist es, das Evangelium in die Welt zu tragen. Von dem Anfang an ist es Gottes Plan gewesen, dass durch seine Gemeinde der Welt die Fülle und seine Fülle und seine Fülle reflektiert wird. Die Gemeinde ist organisiert für den Dienst. Sie ist seine Frau. Kommen wir zur zweiten Frage. Wer ist die Frau genau? Jetzt haben wir festgestellt, die Frau ist die Gemeinde. Aber viele nennen sich Gemeinde. Viele glauben, die Gemeinde Gottes zu sein. Also wer ist die Gemeinde Gottes wirklich? Schaut mit mir in die Offenbarung. Offenbarung 12. Und dort Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das ist der Vers, den wir kennen, oder? Die Gemeinde in unserer Zeit sind diejenigen, die 10 Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Aber wusstet ihr, dass die Bibel mehr sagt, als nur, dass die Gemeinde die 10 Gebote hält und den Geist der Weissagung hat? Das ist nicht der einzige Vers in der Bibel, der definiert, woran man erkennen kann, was die wahre Gemeinde ist. Mit anderen Worten, wenn ich durch die Welt gehe und feststellen will, welches ist jetzt ganz genau die Gemeinde Gottes in der Endzeit, dann finde ich mehrere Gruppen, die 10 Gebote halten, mehrere Organisationen, die 10 Gebote halten und an Ellen White glauben. Es gibt noch mehr Prinzipien. Wir haben gerade schon gesehen, die Gemeinde ist wozu gegründet worden? Wozu ist sie gegründet worden? Das Evangelium wohin zu bringen? In die ganze Welt. Die Gemeinde ist nicht gegründet worden, um einen kleinen lokalen Fleck, eine kleine Gruppe zu haben, die einfach für sich die 10 Gebote halten und Ellen White lesen. Der Zweck der Gemeinde ist nicht nur heiliges Leben irgendwo auf dem Lande. Der Zweck der Gemeinde ist es, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Eine Gruppierung, eine Organisation, die nicht weltweit das Evangelium verbreitet oder das zum Ziel hat, kann in der Endzeit nicht die Gemeinde Gottes sein. Noch was. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es etwas, was bei konservativen Adventisten ein Gefühl erzeugt, wie die Worte Gesundheitsreform, Ellen White und Sonntagsgesetz bei Liberalen. Und das Wort ist Organisation. Schauen wir mit mir 2. Mose 18. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ist es eine klare biblische Lehre, dass Gottes Gemeinde organisiert ist. 2. Mose Kapitel 18, noch bevor sie die 10 Gebote bekamen, ist durch Jethros Wirken Mose deutlich geworden, dass sie zur Erfüllung ihres Auftrages Organisation brauchen. Schaut mal mit mir in 2. Mose 18, Vers 17. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, ihr kennt die Geschichte, Mose macht alles, nicht wahr, das Volk ist unorganisiert, alle folgen irgendwie dem, was sie denken und wollen. Und hier heißt es in Vers 17, aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Jetzt Achtung, du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch dein Volk, oder auch das Volk, das bei dir ist. Eine Gemeinde, die nicht gut und gründlich organisiert ist, wird nicht nur die führenden Leute irgendwann verbrauchen, sie wird selbst immer kraftlos und schwach bleiben. Und wir sehen im Alten, wie auch im Neuen Testament, dass Gott immer dafür gesorgt hat, dass je größer die Gemeinde wurde, desto klarer und deutlicher organisierte Strukturen eine Rolle spielten. Die Gemeinde ist organisiert. Ellen White, kennt das Zitat, wir haben nichts zu befürchten für die Zukunft, es sei denn, wir vergessen, wie Gott es in der Vergangenheit geführt hat. Schaut mal hier. Testimonies for the Church, Zeugnis für die Gemeinde, Band 1, 270. Wenn die Gemeinden nicht so organisiert sind, dass sie die Ordnung ausführen und bekräftigen, haben sie nichts für die Hoffnung, für die Zukunft zu hoffen. Ohne gründliche Organisation gibt es für die Zukunft nichts zu hoffen. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 9, 257. Einige haben die Idee, den Gedanken vorgebracht, dass wenn wir dem Ende der Zeit uns nähern, und jetzt wird es wirklich interessant, jedes Kind Gottes unabhängig von jeder religiösen Organisation handeln wird. Habt ihr schon mal das gehört? Oh, die Gemeinde ist immer noch die Gemeinde Gottes, aber irgendwann wird alles kaputt gehen, dann wird jeder Einzelne für sich alleine gestellt sein. Und am besten wir fangen jetzt schon damit an. Am besten wir üben jetzt schon ein bisschen. Distanzieren uns schon ein bisschen, damit wir vorbereitet sind auf die Zeit, wo wir ganz alleine sind. Aber ich bin instruiert worden von dem Herrn, dass in diesem Werk es nicht so etwas gibt, wie dass jeder alleine unabhängig ist. Sie erklärt, als uns, das ist jetzt, Christus kommt bald, also Last Day Events, Seite 46, als unsere Zahlen zunahmen, wurde es deutlich, dass wir eine Form von Organisation brauchten, dass ohne diese Form von Organisation es große Konfusion geben würde und das Werk nicht organisiert und erfolgreich ausgeführt werden könnte. Um den Predigtdienst zu unterstützen, das Werk in neuen Feldern durchzuführen, um sowohl die Gemeinden als auch den Predigtdienst von unwürdigen Mitgliedern zu bewahren, um Kircheneigentum zu halten und die Publikation der Wahrheit durch die Presse voranzutreiben und für viele andere Dinge, war die Organisation unverzichtbar. Bis heute gibt es manchmal so diese Idee, naja, irgendwann mussten sie sich halt organisieren. Organisation ist mehr ein Übel, oder? Nein, 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 meine Lieben. Organisation ist der Stempel des Himmels. Die Arme sind ein bisschen leise. Licht ist mir gegeben worden vom Heiligen Geist, dass Ordnung und gründliche Disziplin in der Gemeinde sein müssen, dass Ordnung und Organisation essentiell ist. System und Ordnung sind manifest in allen Werken des Herrn, durch das ganze Universum hindurch. Ordnung ist das Gesetz des Himmels und es sollte das Gesetz von Gottes Volk auf der Erde sein. Aber jetzt sagt er vielleicht, aber Moment mal, da gibt es doch diese Idee von der unsichtbaren Gemeinde, oder? Ja, ja, wir haben die sichtbare Gemeinde, die ist organisiert, das muss ja so sein, damit alles irgendwie vorangeht. Aber in Wirklichkeit gibt es ja die unsichtbare Gemeinde, wo überall die wahren Bekehrten sind. Jetzt mal ganz ehrlich, und wenn wir jetzt eine Abstimmung machen, filmt bitte nicht die Leute, damit sie wirklich ganz ehrlich abstimmen können. Ja, ihr könnt dahin senden oder mich, aber jetzt machen wir eine Abstimmung. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Welche theologische Idee ist dir sympathischer? Die unsichtbare Gemeinde oder die sichtbare Gemeinde? Wer sagt, die unsichtbare Gemeinde ist mir theologisch sympathischer? Seid ehrlich, kommt, seid ehrlich. Seid ehrlich. Ihr traut euch nicht. Macht mal die Augen zu. Ernsthaft. Macht die Augen zu, ihr wisst nicht, was euer Nachbar macht. Ganz ehrlich, ohne dass ihr vorher diese Zitate jetzt gehört habt. Wenn ich euch vor einer Stunde gefragt hätte, was euch sympathischer ist, welche theologische Idee ihr mehr mögt, die unsichtbare Gemeinde aller Bekehrten oder die sichtbare Gemeinde, wer von euch sagt, die unsichtbare ist mir sympathischer? Augen zu, Augen zu. Okay, wer sagt, mir ist die Sichtbare sympathischer? Wer sagt, ich bin ziemlich überfragt? Okay, gibt es eine unsichtbare Gemeinde? Offenbarung 18. Offenbarung 18 und dort Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, was sind die nächsten beiden Worte? Mein Volk, wer spricht hier? Gott. Gott sagt, mein Volk. Wo ist es? In Babylon. Gibt es eine unsichtbare Gemeinde, die in anderen Kirchen, in anderen Gruppierungen, wo gläubige Menschen, ja oder nein? Ist Gott damit zufrieden? Liebt Gott die unsichtbare Gemeinde? Liebt Gott die Menschen in der unsichtbaren Gemeinde? Liebt Gott die Idee einer unsichtbaren Gemeinde? Nein. Gott möchte, dass die unsichtbaren Glieder sichtbar werden. Gott hat keine erhöhte Freude, wenn es neben der organisierten Gemeinde möglichst viele Unsichtbare gibt. Weil Gottes Plan ist, dass das Evangelium in die Welt getragen wird. Ja, wie ist denn das möglich? Schaut mal mit mir in Johannes 14 und dort Vers 35 reicht. Johannes 14 und dort Vers 35. Daran wird jedermann. Wer gehört zu jedermann? Alle, genau, danke. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wer sind die Jünger? Das ist die Gemeinde, oder? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Frage: Möchte Gott, dass die Liebe erkannt wird oder nicht? Von wem soll sie erkannt werden? Was hilft wohl den Menschen mehr, die Liebe Gottes zu erkennen? Eine sichtbare oder eine unsichtbare Gemeinde? Als Elia erfährt, dass es eine unsichtbare Gemeinde von 7000 Menschen gibt, war das eine gute Nachricht? Ja, Gott freut sich über 7000, die keiner sieht. Aber diese 7000 der unsichtbaren Gemeinde hat nicht mal den Propheten etwas genützt. Er wusste nicht, dass sie da sind. Ja, der Himmel war froh, dass es noch 7000 gibt, die nicht zu Baal gebetet haben. Aber für den Elia wäre es besser gewesen, wenn ein paar davon sichtbar gewesen wären, oder? Manchmal gibt es Umstände, die so dramatisch sind, dass man halt wie die Waldenser sich verstecken muss. Aber wenn es keine Notwendigkeit gibt, ist Gottes Ziel immer, dass alle seine Gläubigen so nah wie möglich bei der sichtbaren, organisierten Gemeinde Gottes sind. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Wir springen zu Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke was? Sehen. Da muss eine sichtbare Gemeinde sein. Gott freut sich über jeden, der an ihn glaubt. Aber es ist allein die sichtbare, die organisierte, sichtbare Gemeinde, die den Auftrag Jesu erfüllen kann. Weil nur sie sind sichtbar und identifizierbar für die Menschen da draußen. Gott hat eine sichtbare, organisierte Gemeinde, seine Braut. Jesus wusste, dass es andere Gläubige gibt. Schaut mit mir in Johannes 10, Vers 16. Johannes 10 und dort Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Manchmal glauben wir mehr, es wird eine große Herde sein und noch ein paar Reformherden und noch eine kleine Splitterherde hier und dann ein paar Einzelne, die sich so allein so noch ein paar Schäfchen hier. Eine organisierte, sichtbare Herde. Das ist die biblische Wahrheit. Das ist die Braut. Ansonsten bringen wir Jesus eine adventistische Schaufensterpuppe mit dem Hochzeitskleid des Lammes. Aber die Braut fehlt. Vielleicht gefällt euch die Braut nicht. Vielleicht hat sie euch zu viele Falten. Vielleicht ist sie euch zu alt. Vielleicht lächelt sie so komisch. Aber Jesus will sie heiraten. Es ist seine Braut. Wie fühlt sich wohl ein Bräutigam, wenn über seine Braut gelästert wird? Und wir denken, wir tun Jesus einen Gefallen, wenn wir über seine sichtbare, organisierte Gemeinde schimpfen und lästern. Und dann kommen wir zusammen und feiern das Hochzeitslamm, das Hochzeitskleid des Lammes. Ist das nicht Hohn und Spott für den Bräutigam? Übrigens, als Jesus seine Gemeinde gründete, gab es dort zu seiner Zeit Männer von großem Glauben? Ja oder nein? Es gibt genau zwei Menschen in der Bibel, die zur Zeit von Jesus als großgläubig bezeichnet werden. Ein römischer Hauptmann und eine kananitische Frau. Wie viel von den beiden hat er in die Weltmission geschickt? Warum nicht? Das waren doch die gläubigsten Menschen. Warum hat er einen Petrus zum Apostel gemacht, der kleinen Glauben hatte und den Hauptmann mit großem Glauben einfaches Gemeindeglied sein lassen, ohne große Verantwortung? Warum gründet die Gemeinde auf kleingläubigen Fischern und nicht auf dem großgläubigen Hauptmann? Sie waren bereits Teil der sichtbaren Gemeinde. Jesus wählte Menschen, auch wenn sie weniger Glauben hatten, einen schlechteren Charakter hatten. Er wählte Menschen, weil sie die Wahrheit kannten. Er wählte sogar Menschen, von denen er im Vorhinein wusste, dass sie verloren gehen werden. Er wusste, dass er mit einem Judas missionarisch mehr erreichen wird als mit dem römischen Hauptmann. Und deswegen war es gut, den Judas dabei zu haben. Obwohl wir natürlich wissen, dass es nicht sein ursprünglicher Plan war. Ihr Lieben, habt ihr mal was von den Essenern gehört? Wer von euch hat schon was von den Essenern gehört? Vielleicht kennt ihr das Essenerbrot, nicht wahr? Es gab die Pharisäer, es gab die Zeloten, es gab die Sadduzäer und es gab die Essener. Die Essener waren noch besser als die Pharisäer. Die waren so heilig, dass sie festgestellt haben, dass sie nicht mehr im Volk Gottes sein können, ohne sich zu kontaminieren. Deswegen haben sie festgestellt, wir machen Hausgottesdienst in unserer eigenen Höhle bei Qumran. Sie haben übrigens ein gewaltiges literarisches Werk getan, die Bibel übersetzt, einen eigenen Verlag gehabt, nicht wahr? Und Bücher produziert. Aber wisst ihr was? Jesus kam zu den Pharisäern. Er kam zu den Sadduzäern. Er hatte sogar einen Zeloten unter den Jüngern. Er hat die Essener nie getroffen. Als der Bräutigam zu seiner Braut kam, waren sie nicht da. Lasst uns niemals Essener werden, die zu heilig sind, als dass sie sich mit der sichtbaren, organisierten Braut der Gemeinde Gottes identifizieren. Ellen White sagt, ausgewählte Botschaften, Band 2, 63, ich weiß, der Herr liebt seine Gemeinde. Sie soll nicht disorganisiert oder in kleine einzelne Atome aufgebrochen werden. Darin würde keinerlei Folgerichtigkeit bestehen. Es gibt nicht den kleinsten Beweis, dass so hier etwas passieren wird. Ich sage euch, meine Brüder, das ist ebenfalls dort Band 3, Seite 17, 18. Ich sage euch, meine Geschwister, der Herr hat einen organisierten Körper, durch den er arbeiten will. Wenn jemand von dem organisierten Körper des Gebote haltenden Volk Gottes wegzieht, wenn er beginnt, die Kirche in menschlichen Waagschalen zu wiegen und anfängt, Urteil zu sprechen gegen sie, dann könnt ihr wissen, dass Gott ihn nicht leitet. Er ist auf dem falschen Fahrt. Wer ist die Frau? Die Frau ist die Gemeinde Gottes. Wer ist die Frau genau? In unserer heutigen Zeit ist die Braut Gottes die weltweite, organisierte Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten, die von Gott berufen worden ist, der Gott den Auftrag gegeben hat und der Gott die Organisation gegeben hat, die einzige Organisation, in der jemals ein lebender Prophet in unserer Zeit gewesen ist. Das ist die Braut. Wer ist die Frau genau für mich? Vielleicht sagst du, okay, ja, aber was bedeutet das praktisch für mich? Jesus, nachdem er eine klare und schneidende Wahrheit verkündigt hatte, traf einen Schriftgelehrten, der sich rechtfertigen wollte. Schaut mal mit mir in Lukas. In Lukas Kapitel 10. In Lukas Kapitel 10.
und dort ab Vers 28, Vers 29. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Wie genau trifft das jetzt auf mich zu? Vielleicht sagt er, ja, ich verstehe das schon, Gottes Gemeinde organisiert alles. Wie trifft das jetzt auf mich zu? Dann hört die nächsten Verse, nicht in der Schlachterübersetzung, nicht in der Elberfelder, nicht in der Luther, sondern in der uneditierten, unveröffentlichten und unrevidierten Paraphrase von Christopher Kramp. Es war eine Ortsgemeinde, mit der ging es bergab. Sie geriet unter Menschen, die ihr ihre Identität raubten. Die all das nahmen, was sie ausmachte. Die für Konflikte und Streit sorgten, sie schlugen. Sie dann verließen, sodass die Gemeinde fast leer blieb. Sich nicht mehr bewegen konnte, so geistlich tot war sie. Es traf sich aber, dass ein Leiter eines selbstunterhaltenen Missionswerkes die Straße hinabkam, die Ortsgemeinde sah, die Nase rümpfte, weiterzog, um seinen Newsletter zu schreiben. Es kam auch ein konservativer Adventist, war auf dem Weg zu einem Camp-Meeting. Er sah die Gemeinde, rümpfte die Nase und ging voran. Dann kam ein Charismatiker, sah die Gemeinde, sah die Not, besuchte die Geschwister, ging zu den Hauskreisen und kümmerte sich um sie. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr euch gerade geärgert beim Wort Charismatiker. Glaubt mir, die Juden haben sich so gefühlt, als sie das Wort Samariter hörten. Vielleicht hätte man auch theologisch korrekter Katholik sagen können, aber der Punkt spielt keine Rolle. Wer ist die Frau genau für dich? Gibt es nicht eine organisierte, sichtbare Ortsgemeinde, da wo du bist? Ist das nicht die Braut Jesu? Ist es nicht tatsächlich so, dass manchmal die theologisch uns fremd sind, mehr für unsere Ortsgemeinden getan haben als wir? Weil wir uns bei Kleinigkeiten so echauffiert haben, so frustriert worden sind, dass wir die Ortsgemeinden sich selbst überlassen haben. Und dann in Außenauffangbecken uns alle versammeln und froh sind, dass wir einmal im Jahr dort noch die Wahrheit hören. Und uns wundern, dass die Gemeinden so halbtot daliegen. Deine Ortsgemeinde ist die Braut, die das Kleid braucht. Dein Bezirk ist die Braut, die Jesus heiraten möchte. Es hört genau zu. Deine Vereinigung ist die Braut Christi. Jetzt sagst du vielleicht, nein. Bring die Schaufensterpuppe her. Was bedeutet es praktisch zu glauben, dass Jesus wiederkommt und seine Braut mit sich bringt? Würde das nicht bedeuten, dass wir mit, wie Paulus, um die Ortsgemeinden eifern? Dass wir unsere Zeit und Energie, unsere Liebe hineinstecken, um die Ortsgemeinden, um die Bezirke, meinetwegen die Vereinigung, wieder zu einem geistlichen Leben zu erwecken. Und ja, wenn der Herr dich segnet mit Energie, wie James White, der drei Sachen gleichzeitig konnte, dann gründe noch ein Missionswerk und gründe noch ein Supporting Ministry. Alles wunderbar, aber niemals auf Kosten der organisierten, sichtbaren Gemeinde. Zusätzliches, wunderbar, mehr davon. Aber nicht als Ersatz für das Eigentliche. Supporting Ministries sind Supporting. Ja, wen supporten sie dann? Nicht sich selbst. Die Gemeinde. Viele von uns studieren medizinische Missionsarbeit, aber lassen die Gemeinde halbblutend liegen. Dabei ist die medizinische Missionsarbeit dazu da, damit wir lernen, Mitgefühl mit denen zu haben, denen es schlecht geht. Hast du Interesse an der Braut oder nur an dem Brautkleid? Die Generalkonferenz hat eine Initiative, die vor wenigen Wochen gemeinsam mit ASI weltweit, da waren fast alle Divisionspräsidenten da, in die Welt publiziert worden ist. Diese Initiative heißt Total Member Involvement. Vielleicht habt ihr davon gehört. Auf Deutsch wäre das totale Mitgliederinvolvierung. Klingt ein bisschen komisch. Bedeutet aber, jeder arbeitet mit. Ich muss euch was erzählen. Ich habe einen guten Freund, ich sage nicht welcher Name, einen sehr guten Freund, der vor einigen Jahren zum Adventglauben kam. Und er erzählte mir, Christopher, als er hörte, dass ich zur Westerwald-Freizeit komme, da sagte er, Christopher, weißt du was, als ich zum Adventismus kam, da haben mir die Geschwister immer erzählt, hey, so und so, wenn du auf jeden Fall die Leute treffen willst, die auf jeden Fall gerettet werden, dann musst du zur Westerwald-Freizeit. Kein Scherz. Preis den Herrn, ich meine, wenn das stimmt, wunderbar, ich möchte, dass ihr alle gerettet werdet, ihr habt nichts dagegen. Ja? Aber wenn das so ist, dann seid ihr die Besten, die diese Initiative umsetzen sollten. Rein in die Ortsgemeinden. Helfen, mitmachen, Hauskreise gründen, sich im Ausschuss einbringen, Sabbatschule leiten, unter der Woche zur Gebetsversammlung da sein, mitbeten. Vielleicht sagt ihr, ach, mich wählt keiner in den Ausschuss. Naja, ich bin immer so abseits, nicht wahr? Liegt das nur allein daran, was du theologisch glaubst, oder liegt das vielleicht auch daran, dass du ständig alles nur kritisierst? Meine Erfahrung ist, dass wenn man freundlich, nett und höflich ist, auch wenn man nicht immer mit allem theologisch übereinstimmt, kann man durchaus in der Ortsgemeinde sich sehr gut einbringen, weil in der Regel fehlt es immer an Leuten, die sich einbringen wollen. Nur eines will niemand. Übrigens, ich bin auch im Ausschuss, ich möchte das auch nicht. Ich möchte niemanden haben im Ausschuss, der ständig nur an allem nörgelt, der alles nur schlecht findet und immer nur kritisiert. Das ist unbrauchbar. Das wäre ja auch ein Teil des Hochzeitskleides, oder? Liebevoll und taktvoll zu sein. Vielleicht sagst du, Christopher, alles. Alles, nur das nicht. Vielleicht geht es dir wie dem Naeman, der sagt, naja, wenn ich was Großes hätte machen sollen, hätte ich es gerne gemacht. Ja? Aber einfach untertauchen. Wenn der Herr sagen würde, lerne Habakuk auf Hebräisch, wahrscheinlich würden die ersten von euch anfangen, noch bevor die Nacht zu Ende ist. Wenn das das Entscheidende ist, oder? Aber in der Ortsgemeinde mitzuarbeiten? Ellen White sagt, wenn wir uns der finalen Krise nähern, sollten wir, anstatt zu glauben, dass es weniger Ordnung und Harmonie braucht, sollten wir immer systematischer arbeiten. Und jetzt möchte ich sagen, warum wir eine organisierte Gemeinde brauchen. Ich höre Adventisten seit Jahren sagen, wir müssen das Werk vollenden, oder? Wir müssen die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Jetzt sage ich euch was, was vielleicht ein bisschen wehtut, aber es muss mal gesagt werden. Das Werk wird niemals abgeschlossen, wenn wir uns auf unsere Höfe zurückziehen und alle paar Wochen in die Stadt gehen, um ein paar Traktate in den Briefkasten zu stecken. Das ist nicht die Methode, wie es funktionieren wird. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass unsere Enkel und Urenkel nicht den 20., sondern den 120. Geburtstag von Hoffnung weltweit hier feiern. Und dann wieder hier stehen und sagen, oh, wir müssen die Laodicea-Botschaft annehmen und wir müssen das und wir müssen jenes. Ellen White ist sehr deutlich, die Bibel ist sehr deutlich, die Gemeinde ist dazu berufen, die Botschaft in die Welt zu tragen. Nehmt mal eine Liste von allen Städten Deutschlands und schaut mal, wo es keine Adventgemeinde gibt. Das ist die allererste Aufgabe. Lange bevor wir diskutieren über irgendwelche Karten oder über irgendwelche Feinsinnigkeiten in der Dreieinigkeitslehre oder bevor wir anfangen, irgendwelche Mondsabbate und Festsabbate und mit all diesem Zeug uns zu beschäftigen, lasst uns doch anfangen, Hauskreise zu gründen und all die Städte zu gehen und Daniel 2 zu predigen und das Kreuz zu predigen und 1844 zu predigen und die Wiederkunft, da hätten wir mehr als genug zu tun. Lasst uns das doch einfach machen. Gott hat uns dazu berufen. Nicht, dass wir Jahr ein für Jahr aus immer neuere, abgehobene, spekulative Theorien, die keiner richtig begründen und keiner richtig widerlegen kann. Das meiste davon ist total widerlegbar und totaler Quatsch. Aber es kostet Zeit und Energie und wir denken, wir tun was ganz Wichtiges und was ganz Großes. Dabei ermüden wir den Himmel mit diesem Unsinn. Unsere Aufgabe ist klar und deutlich und einfach. Sie kostet nur Energie und Zeit. Wir müssen es endlich mal anpacken. Jetzt sagst du vielleicht, aber Christopher, du hast auch ein Supporting Ministry. Nichts gegen Supporting Ministries. Wunderbar, mehr davon. Aber immer in Verbindung mit der sichtbaren, organisierten Gemeinde. Weil nur die verfügt über das Potenzial, das organisatorische Potenzial, wirklich systematisch zu arbeiten. Kein kleines Ministry, kein kleiner Kreis von Leuten, kein kleiner Hauskreis, keine kleine Missionsstation irgendwo verfügt über dieses, über die Manpower und die Ressourcen, systematisch arbeiten zu wollen und zu können. Wir brauchen das. Übrigens, lass mich noch was sagen. Ich hoffe, ich mache mich nicht unpopulär. Ellen White hat Supporting Ministries schwer unterstützt. Die Kehrseite der Medaille ist, zur Zeit von Ellen White gab es keine Supporting Ministries, die eine eigene theologische Agenda gegen die Generalkonferenz geführt haben. Diese Idee hätte sie nicht unterstützt. Supporting Ministries sind dazu da, den simplen Missionsauftrag der Gemeinde mit zu unterstützen. Nicht einen ständigen Abnutzungskrieg theologisch gegen irgendwelche Administration zu führen. Dazu sind sie gar nicht da. Sind wir gerufen, von Ellen White bestätigte Wahrheit hochzuhalten? Ja. Sind wir berufen, wenn es Dinge gibt, die unklar sind oder die studiert werden weltweit, wie die Frauenordination, einen Standpunkt einzunehmen? Ja. Sind wir berufen, neue Theorien aufzustellen, die gegen die Generalkonferenz gehen? Sind wir berufen, Theorien, die vielleicht wahr sein könnten, schon mal auf eigene Faust loszupredigen? Selbst wenn sie wahr sind, wusstet ihr, dass Stephen Haskell in den 50er Jahren durch die Lande zog und gepredigt hat, dass Schweinefleisch falsch ist? Wisst ihr, was Ellen White gemacht hat? Sie hat ihn getadelt. Ich habe das selbst gelesen dann später im Admiral's Review. Da gibt es Artikel in den 50er Jahren, wo der Uriah Smith deutlich aus der Bibel belegt, dass man Schweinefleisch essen kann. Er lag falsch natürlich. Aber hier ist der Punkt. Haskell war zu schnell. Ellen White sagt, sei nicht schneller als die Engel. Die organisierte, sichtbare Gemeinde hatte das noch nicht beschlossen. Halte ich zurück. Weil es nur Konfusion erzeugt. Noch ein Zitat von Ellen White. Last Day Event 47. Oh, wie würde Satan sich freuen, wenn es ihm gelingen würde, in seinen Bemühungen in das Volk zu gehen und es zu dieser Zeit zu disorganisieren. Zu der Zeit, wenn gründliche Organisation essentiell ist und die größte Kraft wäre, seltsame Erhebungen herauszulassen und Behauptungen, die nicht vom Wort Gottes bestätigt sind, fernzuhalten. Wir wollen die Linien gerade halten. Das ist ein Begriff aus der Militärsprache. Die Front soll nicht einknicken, sie soll gerade sein. Es soll kein Zusammenbruch des Systems, der Organisation und der Ordnung geben, das durch weise, sorgfältige Arbeit aufgebaut worden ist. Unordentlichen Elementen darf keine Freiheit gelassen werden, das Werk zu dieser Zeit zu kontrollieren. Aber vielleicht sagt jetzt bei all dem, bei Christopher, weißt du nicht, dass es so viele Probleme gibt? Weißt du nicht, was da alles los ist? Wie kann das dann praktisch funktionieren? Ich möchte schließen mit ein paar hoffnungsvollen Worten. Schaut mal mit mir in Jesaja 1. Das klingt erstmal nicht besonders hoffnungsvoll hier. Jesaja 1. Und dort, ab Vers 21, wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht. Gerechtigkeit wohnt in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht, deine Fürsten sind widerspenstige und Diebsgesellen. Sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken, der Weise schaffe sie nicht recht und die Sache der Witwen kommen nicht von sie. Die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Schon zur Zeit Israels gab es Zeiten, wo es um die sichtbare, organisierte Gemeinde äußerst schlecht stand. Aber manche lesen nur bis hier und halten dann große Predigten, die zeigen, dass man jetzt vielleicht schon überlegen sollte, die Adventgemeinde zu verlassen. Schaut mal in die nächsten Verse. Vers 24. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher, der Mächtige Israels. Wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rechne an meinen Widersachern, nicht an seiner Braut. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Gott kümmert sich um das Problem. Gott reinigt seine Gemeinde. Er reinigt die Sünde aus und er reinigt die Sünde aus und die, die vorschnell die Gemeinde verlassen, identifizieren sich damit ungewollt mit der Sünde. Denn Gott reinigt die Sünde aus. Schaut mal in Jesaja 37. Jesaja 37, diese Stadt, Jerusalem, korrupt und abgefallen, wie sie war, über lange Zeit kommt eine große Krise. Sanherib, der König von Assyrien, und das waren so quasi die antiken IS-Kämpfer, steht vor der Tür. Und wir wollen gar nicht alles lesen. Aber derselbe Jesaja, der damals gesagt hat, wie ist die Stadt zur Hure geworden, lässt jetzt das Wort des Herrn ausrichten in Vers 21. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast. Nun, dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Es verachtet dich, es spottet über dich, die was, die, ihr klingt doch nicht so, als ob ihr begeistert seid, die, in Kapitel 1 nennt er sie die Hure. Er sagt nicht die Vergebene, jetzt sagt er aber nicht die Hure, der vergeben worden ist, er sagt nicht die Frau, die wiederhergestellt worden ist, er nennt sie die Jungfrau. Habt ihr gewusst, dass in Berlin es Krankenhäuser gibt, wo junge Mädchen ihre Jungfräulichkeit wiederherstellen lassen können? Gott ist ein Meister darin, die Jungfräulichkeit wiederherzustellen. Die Gemeinde ist plötzlich wieder eine Jungfrau. Bereit für die Hochzeit. Vielleicht denkt jemand von euch, ich kann das fast nicht glauben, dass Gott diese sichtbare, organisierte Gemeinde, die ich momentan sehe, dass die mal das Kleid tragen wird. Wisst ihr, was kurios ist? Die Liberalen, ich weiß, das ist so komisch, dieses Wort, aber ich verwende es einfach mal zur Illustration, okay? Die Liberalen, die können sich partout nicht vorstellen, dass Gott die Sünde überwinden kann, oder? Die sagen immer, naja, das ist so, so schwer mit der Sünde, ich denke, das wird auch so gehen, sprechen wir nicht drüber, nicht wahr? Das macht mir Angst. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Und die Konservativen sagen, natürlich kann Gott die Sünde überwinden. Und dann sagen dieselben Konservativen, aber die Probleme in der Gemeinde, die organisierte Gemeinde, das schafft er nicht. Da müssen wir schon unseren eigenen Hauskreis gründen. Herr, Moment mal. Die sagen, Gott kann nicht die Probleme in meinem Herzen lösen und wir nennen sie liberal. Wir sagen, Gott kann die Probleme in der Gemeinde nicht lösen. Wo ist eigentlich der Unterschied? Das ist doch kein Stück besser, wenn wir nicht ernsthaft glauben, dass derselbe Gott, der aus einem sündigen Herz ein reines Herz machen kann, auch aus einer sündigen und in Problemen gefallenen Gemeinde eine reine Gemeinde machen kann. Und jetzt pass auf. Wie wird denn Sünde überwunden? Jetzt mal sehen, ob ihr aufgepasst habt, in all den Seminaren und in all den Predigten, die wir bisher gehört haben. Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Wie wird Sünde überwunden? Das Blut des Lammes. Was müssen wir tun? Glauben. Denn wenn ich es glaube, dann kann Gott es auch tun. Könnte es sein, dass all die Probleme in der Gemeinde immer noch so grassieren, weil keiner glaubt, dass Gott sie lösen kann. Aber vielleicht sagen wir, dass er sie lösen wird, aber wir glauben es nicht wirklich. Genau wie Menschen sagen, ja, Gott könnte theoretisch meine Sünden vergeben, aber wir glauben es nicht wirklich. Was wäre denn der Beweis des Glaubens? Nehmen wir noch eine andere Geschichte, nämlich die Heilung. Die Heilung von dem Mann von Bethesda. Hat er geglaubt, dass er geheilt werden kann? Ja oder nein? Klar, Elmwald sagt, er hat geglaubt. Wodurch hat er seinen Glauben bewiesen? Er ist aufgesprungen. Wodurch beweisen wir unseren Glauben, dass Jesus uns vergeben hat? Wir handeln so, als ob er vergeben hat, oder? Wir nehmen es in Anspruch. Wodurch beweisen wir, dass wir glauben, dass Gott die Gemeinde wiederherstellen kann und dass er hier helfen kann? Wodurch beweisen wir es? Indem wir so handeln, als ob es schon so ist. Weil dann kann Gott auch wirken. Solange wir fernab stehen und sagen, schau mal, wie die aus. Lass uns beten für sie. Wird nichts. Aber wenn wir im Glauben vorangehen, und zwar nicht einfach in unserem persönlichen Glaubensleben, sondern im Glauben vorangehen in die Ortsgemeinde, in den Ausschuss, in die Gemeindevollversammlung, nicht mit Kritik, sondern mit Glauben und mit Freude und mit Liebe für die Wahrheit, dann gibt es eine Erweckung, dann gibt es eine Reformation und dann wird die Gemeinde zur Jungfrau. Und dann werden wir in diesem Prozess wirklich an unserem Charakter geschleift. Und dann werden wir nicht nur die Braut haben, sondern dann wird auch die Braut ihr Hochzeitskleid haben. Und dann können wir uns freuen. Meine Zeit ist ab. Ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden, oder? Was soll man mehr sagen? Ich möchte euch fragen. Wer von euch hat heute ein bisschen besser verstanden, dass es ohne die organisierte, sichtbare Gemeinde, egal wie sie aussieht, nicht geht und dass das die Braut Christi ist, der das Hochzeitskleid angezogen werden muss? Wenn du das verstanden hast und bereit bist, dich dafür einzusetzen, dann möchte ich dich einladen, jetzt aufzustehen. Ich möchte noch einen zweiten Aufruf machen. Ich weiß, es wird am Sabbat eine Weihestunde geben mit Aufrufen zu allen möglichen Dingen, aber zu diesem Aufruf gibt es wahrscheinlich keinen Aufruf, deswegen mache ich an. Das ist sehr speziell. Wenn es jemanden gibt, der heute durch das Wort Gottes, die Worte Inspiration im Herzen getroffen ist und sagt, ich weiß, ich habe die Gemeinde geringschätzig beachtet. Ich weiß, ich habe gegen sie gekämpft. Ich habe durch meine Handlung ihr mehr geschadet als geholfen. Und ich möchte das vor Gott bekennen und ab heute ändern. Den möchte ich einladen, nach vorne zu kommen für ein besonderes Gebet. Und wenn es nur einer ist, aber der es aufrichtig meint, von heute eine andere, wirklich tiefe, andere grundsätzliche Einstellung zur Gemeinde Gottes zu haben, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich bin so ehrlich, ich habe diesen Kampf gekämpft, kommt nach vorne. Kommt hier nach vorne. Und das ist nicht für jeden. Wenn ihr bisher das, was ich heute gesagt habe, im Prinzip verstanden habt und ausgelebt habt, bleibt wohl seid ein Zeugnis dafür, dass Gott das schon jemandem offenbart hat. Aber wenn ihr merkt, ich muss mich an diesem Punkt gründlich ändern, kommt bitte nach vorne. Kommt ruhig nach vorne, damit alle, die nach vorne kommen, Platz haben. Ich glaube ganz fest, dass wenn wir das verstehen, wenn wir diese Seite der Medaille auch mit ins Spiel nehmen, dass dann echte Erweckung, Reformation möglich ist. Gott sei gelobt für jeden, Vielleicht gibt es einen anderen, der vielleicht jetzt noch da steht, der sich nicht ganz traut. Gott sieht doch deine Entscheidung. Aber was wir brauchen, sind Männer und Frauen in der Gemeinde, die nicht nur ihre Feinde lieben, sondern sogar ihren Vorsteher. Und zwar von ganzem Herzen. Ansonsten kommt Jesus nicht wieder.